Es geht auf die Zielgerade zu. Letztes Mal der schlimmste König überhaupt und sein Sohn. Heute der beste König überhaupt. Aber wahrscheinlich noch nicht seine Söhne. Josia ist bereits im 10. Jahrhundert angekündigt worden. Wir sind jetzt im 7. Jahrhundert vor Christus. Erste Könige 13, ich sag nicht viel dazu, dürft ihr nachlesen. Aber was angekündigt wurde, wird auch hier zum Teil beschrieben. Josia ist ein Namensvetter des Herrn. Also er ist nicht nur Sohn Davids, dadurch, dass er halt von David und dann Salomo und so weiter abstammt, sondern er ist tatsächlich auch in seiner Namensform genau mit Jesus verwandt. Also, Jesus, die hebräische Form heißt Jeshua, ist dann aber eine Kurzform von Jehoshua, das ist Josua. Josia ist genau von dem gleichen Wort her ein klein wenig andere Grammatik hinten dran, aber ansonsten passt es. Also, Jesus, Josia, Josua, Jesaja übrigens auch, heißt alles, der Herr rettet oder hilft oder was auch immer. Und gerade der Eifer bei Josia zeigt nochmal ganz besonders, was das richtig bedeutet. So. 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Das ist sogar noch ein besseres Zeugnis als bei Hiskia. Bei Hiskia hatten wir nur, dass er in den Wegen Davids wandelte, aber nicht auf diese Art und Weise. Also bei Josia wird noch gesagt, er wich weder zur Rechten noch zur Linken. Das ist etwas, das an ganz vielen Stellen in der Bibel gesagt wird, dass man das genau machen soll. Nicht zur Rechten und nicht zur Linken. Was bedeutet das? Man kann es zum Beispiel nehmen, also der Weg bedeutet, der Lebensweg bedeutet, ich gehe die Strecke, wie Gott sie mir zeigt. Und das kann jetzt bedeuten, gehe den Weg, den Gott mir weist, durch seine Weisung, durch seine Tora. Das habe ich nämlich eigentlich gerade noch erklären wollen. Die 5 Bücher Mose, die Tora, sind die Wegweisung Gottes, wie wir unseren Lebensweg gehen sollen. Und sie weisen natürlich vor allem hin auf den, der wirklich Weg, Wahrheit und Leben ist. Was bedeutet jetzt zur Rechten und zur Linken abweichen? Das bedeutet, ich gehe weder auf der linken Seite runter. Links ist jetzt eher, man kann es natürlich auch andersrum sagen, aber es passt so vom dem Politischen her eigentlich fast noch wirklich gut. Links ist so das Liberale. Links bedeutet, ja, 5 gerade sein lassen und man muss ja alles nicht so genau nehmen und überhaupt und sowieso. Und dann kommt man ganz schnell vom Weg ab und tut die Dinge, die nicht für den Weg, die nicht zum Weg dazugehören. Man kann auch rechts abweichen. Rechts bedeutet aber eher, dass man gesetzlich wird. Das sind die frommen Kreise. Also das, was da ganz schnell passieren kann. Also immer wieder, wenn irgendwas Frommes aufbricht, kommt das schnell in die Gesetzlichkeit hinein. Passiert auf der anderen Seite auch wieder, dass man sich Gesetze macht, aber das kommt noch auf was anderes hinaus. Aber dort wäre es zum Beispiel, ich sage, okay, ich möchte nicht dieses Gebot Gottes verletzen. Und darum baue ich jetzt noch eine Regel mehr dazu. Ja, aber vielleicht ist ja auch, wenn Leute die Regel verletzen, wird es ja gleich wieder blöder. Also setze ich noch eine Regel drüber. damit die Leute die Regeln nicht verletzen. Das hat man ganz krass im Judentum halt gehabt. Im Judentum zu Jesu-Zeit. Dass die Leute gesagt haben, wir stellen mehr und mehr Zäune drumherum. Um das Wort Gottes. Also zum Beispiel beim Sabbat. Arbeit verboten, okay, was heißt das? Im Endeffekt durfte man nicht mal auf den Boden spucken, weil dadurch mache ich aus dem Staub mit meiner Spucke einen Schlamm und diesen Schlamm könnte man ja verwenden, um was zu bauen. Also so weit ist es gegangen. Macht Josia alles nicht. Er geht nicht zur Rechten und nicht zur Linken. Er bleibt auf dem, was Gott gibt. Und das heißt nicht partout einfach nur, dass er nur stur beim Buchstaben bleibt. Es gibt eine gewisse Freiheit. Es gibt dieses, dass man sagt, okay, da in die Richtung weiß Gott und dann habe ich einen Spielraum nach links und nach rechts, aber ich bleibe weiterhin auf dem Weg. Dieser Spielraum, der findet sich in Jesus. Dieser Spielraum findet sich in dem, was Gott uns selber mitgegeben hat. In dem, was Jesus sagt, auf die Frage, was ist das größte Gesetz von allen? Oder das größte Gebot von allen? Und dann antwortet Jesus, das größte Gebot ist dies, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deiner Kraft. Ist jetzt ein bisschen zusammengewurschtelt, Neues, Altes Testament, weil im Neuen Testament wird es ein bisschen mehr erwähnt, im Alten Testament wird nochmal mehr drauf der Weg gelegt, mit dein ganzes Herz, deine ganze Seele, deine ganze Kraft. Nicht alles, was du irgendwie noch woanders her, sondern so, wie du es kannst. Und dann aber die Liebe. Und dann sagt Jesus, dieses andere, das ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und später fasst Johannes das nochmal mehr zusammen, liebt einander. In der Liebe Gottes, da haben wir diesen Spielraum, dass wir tatsächlich mal ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts auf dem Weg gehen können, aber immer noch auf dem Weg bleiben, dass wir nicht davon abweichen. Das macht Josia. Und eben nochmal ganz interessant, es werden ja alle Könige immer verglichen mit David. Die werden nicht verglichen mit dem, was Gottes Maßstab ist in seinem Wort, sondern sie werden mit David verglichen. Warum? Weil David der König nach Gottes Herzen ist. Nicht perfekt, aber ein König, der sagt, ich möchte Gott dienen, so wie ich es kann. Ich möchte Gott eine Freude machen. Davids Herz war darauf aus, dass er Gott dienen wollte, Gott eine Freude machen wollte, dass er für Gott leben wollte. Und das findet sich in manchen Königen Israels wieder, oder halt Judas vor allem, und ultimativ natürlich in Jesus. Weil der das Herz des Vaters ganz genau widerspiegelt. In Jesus finden wir noch mehr als bei David einen Mann nach Gottes Herzen. Das sagt Paulus dann in Apostelgeschichte, müsste 13 sein oder 14. Auf alle Fälle in einer seiner Predigten in einem der beiden Kapitel. Ich glaube, es ist aber 13, weil er da nämlich über Saul redet. jetzt habe ich mich verblättert. So. Im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Das obwohl ist hier übersetzt einfach nur... Er war noch ganz jung, trotzdem hat er es gemacht. Man kann auch einfach nur übersetzen, als er jung war. Und man muss jetzt mal nachrechnen. Also er hat mit 8 angefangen zu regieren, im 8. Jahr seiner Herrschaft, also mit 16. Das ist noch ziemlich jung. Das ist natürlich, in damaliger Zeit war er schon verheiratet und hat wahrscheinlich schon Kinder gehabt. Aber er war trotzdem noch jung. Und das ist etwas, das in der Bibel auch immer wieder vorkommt, was in den jungen Jahren passiert, das ist ausschlaggebend. Es heißt nicht, dass nicht auch in alten Jahren die Leute noch die Kurve kriegen können. Manasse. Keine Ahnung, wie lange er da noch regiert hat danach, nachdem er die Kurve gekriegt hat, aber der hat die Kurve gekriegt. Und andersrum muss man auch sagen, es gibt Könige, die haben es genau in das Gegenteil gebracht. Natürlich kommen wir Jehu. Oder noch krasser, Joasch. Der war ja 6 und hat sogar den hohen Priester da gehabt, der ihn versorgt hat damit. Aber der hat die Kurve in die völlig falsche Richtung gekriegt. Aber Josia kriegt die Kurve und bleibt auf der Spur. Und er sucht den Gott seines Vaters David. Was heißt Gott suchen? Also ich kann ja nicht gucken, ist er hier unter dem Stein? Ist er jetzt dort? Ist er jetzt da? Gott suchen, man kann auch das übersetzen mit nach Gott fragen. Sha'al heißt dieses Wort, ist übrigens dasselbe Wort wie für das Totenreich, Sheol. Suchen, fragen, fordern. Er hat nach Gott gefragt. Er hat gefragt, was will Gott von mir? Was gefällt ihm? Und mitunter hat er noch nicht mal die Bibel gehabt, also vielleicht ein paar Ausschnitte davon, aber sonst nicht wirklich viel. Vielleicht hat er nur diesen Vers aus Micha 8, 6, Vers 8 gehabt. Micha war nämlich 3 Generationen früher dran, als Hiskia König war. Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr, dein Gott, von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das hat er vielleicht erstmal gemacht. Und dann hat er festgestellt, okay, mein Urgroßvater Hiskia, der hat die Götzenbilder entfernt und das hat Gott gefallen. Das ist eindeutig, dadurch, was die Propheten gesagt haben, passt, machen wir auch. Vielleicht hat er einfach nur das gemacht. Aber er hat danach gefragt, was gefällt Gott? Wie kann ich Gott gefallen? Müssen wir aufpassen, das kann in eine sogenannte Werkegerechtigkeit ausarten, das ist nicht damit gemeint. Er hat gesagt, wie gefällt mein Leben Gott? Und das ist aber in dem Sinne gemeint, was möchte Gott eigentlich? Und das eben, was Micha sagt oder was Jesus dann halt zusammengefasst hat mit dem Doppelgebot der Liebe. Doppelgebot übrigens, nicht Dreifachgebot. Ganz großes Fass, könnte ich stundenlang drüber reden. Und danach hat er gefragt. Gott suchen heißt auch sein Angesicht suchen. Psalm 27. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Was heißt das? Wenn ein Paar zerstritten ist, guckt jetzt zum Beispiel die Ehefrau ständig weg. Was macht der Mann? Er möchte endlich wieder in das Gesicht gucken. Und dann sucht er ihr Gesicht. Und es wird vielleicht erst noch griesgrämig sein. Aber er wird alles dafür tun, dass sie endlich wieder lächelt. Bei Gott ist es nochmal anders. Wir suchen sein Angesicht, wir wollen sehen, wie er guckt und stellen fest, er lächelt uns die ganze Zeit an. Da, wo wir ihn suchen, da sagt er, da bist du ja endlich. Schön. Und im 12. Jahr, das heißt, jetzt ist er 20 Jahre alt, im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Ascherah, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale und die Rauchopfersäulen. Oben darauf hieb er ab und die Bilder der Ascherah und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten, und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. Er sagt den Götzen den Kampf an. Was macht Jesus? Er sagt den falschen Göttern in meinem Leben den Kampf an. Was ist ein Gott? Dazu zitiere ich Martin Luthers großen Katechismus, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ich zitiere Calvin, des Menschen Herz ist eine Götterfabrik. Ich krieg's jeden Tag hin, gewissermaßen mir einen neuen Gott zu kreieren, mitunter ist dieser neue Gott immer derselbe, aber was weiß ich, da reicht mein Verstand, dass ich sage, ja, und so, wie ich es mir denke, so muss es sein. Und lass Gottes Wort außen vor. Oder es könnte meine Muskelkraft sein. Bei mir jetzt nicht unbedingt, aber bei anderen. Das, was ich mit meinen Händen machen kann. Das, was ich an Talenten habe. Oder, wenn ich ein Problem habe, wo renne ich zuerst hin? Wenn ich krank bin, gehe ich dann zuerst zum Arzt und sage, alles, was der sagt, ist der Satz dazu, sage ich Ja und Amen. Oder frage ich erst mal Gott. Also das ist tatsächlich so ein ganz heikles Thema, weil bist du gegen Ärzte? Ja, gegen Ärzte, wenn sie Gott im Weg stehen. Man kann jetzt wunderbar bis zu einem Ja abschneiden und dann im Internet verbreiten. Alles Gute, das Gott uns gegeben hat, wie ja auch das Geld, kann uns zum Götzen werden, wenn wir uns zuerst darauf verlassen. Wenn ich sage, oh, ohne Arbeit, was soll ich dann nur machen, wenn auf der Arbeit irgendwie Kompromisse gemacht werden, die halt nicht mit Gott in Vereinbarung, in Einklang zu bringen sind, und dann zu sagen, ja, aber ohne Arbeit, was soll ich dann machen? Und dann sagt Gott, vertrau mir doch. Ist die Arbeit dein Gott oder bin ich dein Gott? Versorgt dich die Arbeit oder versorge ich dich? Versorgt dich der Arzt, macht dich der Arzt gesund oder nutze ich den Arzt und die Medikamente, die er dir verschreiben kann? Oder sage ich, heute gehst du mal nicht zum Arzt, heute machst du es mal auf eine ganz andere Weise. Lass ich mich von Gott leiten und sagen, okay, dir gehe ich nach oder sage ich, nee, ich will das machen, wie ich es gerne hätte. Und ganz besonders Aschera und Baal sind ja die Fruchtbarkeitsgötter. Damals in Kanaan, fruchtbares Land, super, aber ist nur auf Regen angewiesen. Was macht Israel jetzt? Verlässt es sich darauf, dass Gott es regnen lässt? Oder sagen sie, wir helfen doch lieber ein bisschen nach, weil die Kanaaniter, die haben doch ihre ganz guten Sachen gehabt. Und vor allem macht es Spaß. Warum macht es Spaß? Die haben Orgien gefeiert. Baal und Aschera wurden verehrt, indem man Orgien gefeiert hat. Und wie der Mann die Frau befruchtet, so befruchtet Baal Aschera, so befruchtet Baal die Erde, so wird die Erde befruchtet vom Regen und so weiter. Und dann kommt die Frucht raus. Und Gott sagt, nein, das macht ihr nicht. Aber das bindet halt besonders. Und darum sagt Gott, nein, 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 nein. Und Josia rottet das dann zuerst aus. Und das ist das Interessante. Das wird ganz bewusst erwähnt, weil damit die Gemeinde bis heute ein Problem hat. Und das ist jetzt nicht einfach nur, dass die Jugend vielleicht nicht mehr weiß, dass man ohne Trauschein bitte nicht ins Bett geht. Das hängt auch damit zusammen, dass jeder, mich eingeschlossen, immer wieder in Gefahr steht, sich von all diesen Dingen, die uns an sexuellen Sachen aufblenden, ablenken zu lassen und dem irgendwie auf irgendeine Weise und sei es nur in Gedanken nachzugehen. Und das will Jesus kaputt machen. Warum will er es kaputt machen? Weil es mich kaputt macht. Darum sagt Paulus, flieht die Hurerei, sagt er im 1. Korinther Kapitel 6. Hurerei ist alles an sexueller Aktivität, was außerhalb der Ehe von einem Mann und einer Frau stattfindet. Man kann es noch ein bisschen ausweiten im Alten Testament halt, wenn ein Mann mehrere Frauen hatte, dann war natürlich mit jeder Frau es auch keine Hurerei. Aber Gott sagt im Endeffekt, ich will einen Mann, eine Frau. Mehr nicht. Und es muss eine Bindung sein, die tatsächlich vor Gott und den Menschen geschlossen wurde. Und nicht einfach nur, ja, wir machen das irgendwie, weil das ist ganz vage und kann ganz schnell wieder rausgehauen werden. Und dagegen hat Gott etwas, total etwas. Er sagt, ich hasse Scheidung. Und man kann das nicht umgehen damit, dass man sagt, wir leben ja nur zusammen, dann brauchen wir uns auch nicht scheiden, sondern nein, so. Und das sind Dinge, die tief in der Gemeinde drin stecken. Und die müssen raus. Das gehört zum Götzendienst dazu. Und da muss ich mich und mein eigenes Herz genauso anklagen wie alle anderen auch. Dazu muss man sehr, sehr stark sein. Und zwar so stark, dass man den Heiligen Geist hat und durch den Heiligen Geist widerstehen kann. Weil sonst mein eigenes Fleisch rennt den Dingen blind hinterher und dem Heiligen Geist kann ich sagen, nein, auch wenn ich gerne möchte, auch wenn ich diesem Gedanken gern nachgehen möchte, ich lasse es. Und auch nochmal ganz interessant, hier, er streute die Asche der Götzenbilder oder den Staub auf den Gräbern derer, die ihn geopfert hatten. Ich komme am Ende dahin, oder mein Gott kommt gewissermaßen zu mir, die Asche dieser Götzen konnte den Toten nicht helfen. Aber Jesus kommt am Ende zu meinem Grab. Und auch wenn ich da leblos drin liege und eigentlich schon verrottet bin, Jesus kommt zu meinem Grab und ruft mich wieder raus. Und er opfert verbrennt die Priester auf den Altären, auf denen sie selber geopfert haben, weil er damit auch nochmal zeigt, euch bringt das um, was ihr tut. Sünde bringt uns um und am Ende wird das, was wir als Sünde begehen, uns umbringen. Also lasst es sein. Kommt zum Kreuz, gebt dort alles ab und wenigstens vor der schlimmsten Konsequenz wird Jesus uns bewahren. So tat er ringsumher in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Und als er im ganzen Land Israel die Altäre und Bilder der Aschere abgebrochen und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte, kehrte er zurück nach Jerusalem. Also er räumt nicht nur bei sich zu Hause auf, sondern dann sagt er, jetzt kümmere ich mich auch darum, was außerhalb von meinem Territorium ist, weil auch das Gottes Reich ist. Könnte man natürlich sagen, ja, die Erde ist des Herrn, der Erdkreis und was darin ist. Warum hat er nicht noch weiter? Wer weiß, wenn er noch länger gelebt hätte, hätte Gott ihn vielleicht auch noch dazu gerufen. Andererseits, das ist etwas, wo Jesus Josia übertrifft. Josia hat sich nur, in Anführungszeichen nur, um die 12 Stämme Israels gekümmert, um das, was noch da war. Jesus andererseits geht in alle Welt, zu allen Heiden und zertrümmert dort die Götzenaltäre. Mitunter nur sinnbildlich, aber er zertrümmert sie und macht dem ein Ende und kehrt dann zurück nach Jerusalem. Nach getaner Arbeit. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, also er ist 8 Jahre, als er angefangen hat zu regieren, 18. Jahr seiner Herrschaft, er ist wie alt? Richtig, 26. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, hat also jetzt vom 12. bis zum 18. Jahr 6 Jahre gedauert. Ist ja auch einiges zu tun gewesen mit den Opferhöhen und den Altären und dann halt so richtig radikal Schluss machen damit. Und das hat er übrigens gemacht, bevor das Wichtigste passiert ist. Also bevor das, was jetzt gleich, was die Geschichte ist, die mit ihm am meisten verbunden wird. Oder also, die mit ihm sehr viel verbunden wird. Ich habe jetzt nicht Statistiken gelesen, was mit Josia am meisten verbunden wird. Aber das hat er vorher alles gemacht. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er Schaffan, den Sohn Azalias und den Stadthauptmann Maaseja, und den Kanzler Joach, den Sohn des Joachas, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Er hat das Haus gereinigt, das hat Hiskia auch schon gemacht, und jetzt wird es ausgebessert. Jesus möchte, dass seine Gemeinde wieder aufgebaut wird. Nachdem er sich um das Unterste gekümmert hat, um die wichtigsten Sachen, erstmal all den Götzendienst raus. Und dann geht's los. Nachdem er sich um den Götzendienst gekümmert hat, kann er auch alles andere machen. Und dann wird das Haus versorgt. Dann wird das Haus gereinigt. Das Haus ist nochmal wieder seine Gemeinde, aber es ist nochmal auf eine ganz andere Weise. Wird alles wieder hergestellt. All die Gegenstände, die auf Jesus hinweisen. Alles das, was in unserem Leben auf Jesus hinweist, das wird wieder hergestellt. Das ist eben wieder das Interessante. Das ist eine der Dinge, die die gottesfürchtigen Könige immer wieder gemacht haben, was Jesus bei uns auch machen will. Er möchte alles wieder herstellen. Und da übrigens mein Leib Tempel des Heiligen Geistes ist, kann ich auch sagen, und Jesus will auch den wiederherstellen. Also all die Dinge, die da kaputt gegangen sind, an Leib und Seele, die will er wieder heil machen. Und das nicht unbedingt erst in der kommenden Welt, sondern in dieser Welt. Also ihr dürft gern mal überlegen, was sind Dinge, die bei mir kaputt sind. Gesundheitlich zum Beispiel. Das will Jesus wieder heil machen. Da ist sein Wille da. Wir haben ganz oft bei vielen Dingen, dass wir beten, Herr, wenn es denn dein Wille ist, hilft es, dient es dem Reich Gottes, dann ist es Gottes Wille. Man kann tatsächlich manchmal sagen, ja, es ist denn nicht Gott, dass er mich hier durchführt und dass ich dann ihn da verherrliche. Ich kann ihn auch dadurch verherrlichen. Aber er verherrlicht sich mitunter noch mal viel mehr dadurch, dass er den Tempel wiederherstellt. Also er kann beides. Aber wenn ich die Option habe, warum soll ich dann nicht das nehmen, dass er mich auch heil macht? Er ist schließlich der Heiland. Und sie kamen zu ihm, zu dem hohen Priester Hilkia, und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht war, und dass die Leviten, die an der Schwelle Wache hielten, von Manasse, Ephraim und von allen, die in Israel übrig gebliebenen, gesammelt hatten, und von ganz Juda und Benjamin und von denen, die in Jerusalem wohnten. Und sie gaben es in die Hände der Werkmeister, die bestellt waren am Hause des Herrn. Und diese, die da arbeiteten am Hause des Herrn, dass sie das Haus ausbesserten und instand setzten. Sie gaben es den Zimmerleuten und Bauleuten, um gehauene Steine zu kaufen und Holz zu klammern und Balken für die Gebäude, die Könige von Juda hatten zerfallen lassen. Und die Männer arbeiteten am Werk auf Treu und Glauben. Also erst das allerletzte hier, sie arbeiteten auf Treu und Glauben, da wurden nicht ständig von oben kontrolliert. Es ist manchmal so nervig, wenn man immer nur das Gefühl hat, es schaut einem der Chef von oben zu. Wir haben es gleich noch, es wird kontrolliert. Aber es ist nicht so ein, falsch. Es ist nicht dieses Gott, der Polizist, der mir sofort auf die Finger haut, wenn ich was falsch mache. Sondern es wird gesagt, du darfst losziehen, du hast das volle Vertrauen deines Herrn. Dann, das Geld ist zusammengekommen. Das Geld hat jetzt nicht nur der König gegeben, das Geld hat das ganze Volk gegeben. Geld ist manchmal ein notwendiges Übel. Ohne Geld geht in der Gemeinde auch nicht unbedingt alles. Und es zeigt immer dort, wo in der Gemeinde die Leute einen lockeren Geldbeutel haben, wo sie sagen, ich kann geben aus meinem Reichtum. Ich kann auch aus meinem Mangel geben. Da segnet Gott. Da sagt er, gut, wunderbar. Und da kann in der Gemeinde auch wesentlich mehr geschehen. Und jetzt noch das eine. Es sind hier Zimmerleute und Bauleute. Wir hatten das schon mal bei, ich glaube, es war bei Hiskia, da bin ich mir selbst nicht mehr ganz sicher. Zimmerleute sind diejenigen, die sich mit Holz auskennen. Die Bauleute, das sind diejenigen, die sich mit Steinen auskennen. Kommt hier auch nochmal vor, Holz und Steine. Was ist Holz? Weist ganz klar hin auf Jesus Christus, auf den, der am Holz starb. Womit wird gebaut in unserer Gemeinde? Mit dem Holz des Kreuzes. Und mit dem Kreuz, das wir selber auf uns nehmen. Dass wir sagen, mein eigenes Leben, das lebe ich nicht mehr, sondern ich lebe das Leben, das Gott mir gibt. Das übrigens ein viel besseres Leben ist, als ich mir manchmal ausmale. Und dann die Steine. Ich verweise nochmal zurück auf Josua mit den Steinen, die aus dem Fluss Jordan geholt wurden und aufgestellt wurden und die auch in den Fluss gestellt wurden. Als Bild für das, was Gott für uns getan hat, was Gott an uns getan hat. Das, was er getan hat, das, die Steine stehen da, okay, wir sind in Ägypten gewesen, wir sind aus Ägypten rausgeholt worden durch Gottes Gnade, wir sind in der Wüste versorgt worden. Das ist übrigens dieses durchs Leiden durchgehen. Aber dann sind wir hineingekommen ins verheißene Land. Und das auf eine wundersame Weise. Und das hat Gott alles gemacht. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Das sind die Steine, aus denen unsere Gemeinde gebaut ist. Das Holz und die Steine. Das Kreuz Jesu und das Kreuz, das wir selber aufnehmen. Und die Steine, die davon erzählen, was Jesus für uns getan hat. Damit wird gebaut. Und damit bauen wir auch wieder auf, dass wir das Kreuz wieder reinbringen. Jesu Kreuz und unser Kreuz. Und dass wir erzählen, was er für uns getan hat. Und es waren, ich bin übrigens in Vers 12, tut mir leid, ich vergesse immer wieder zu sagen, welche Verse ich vorlese. Und es waren über diese Gesetze die Aufseher Jahat und Obadja, die Leviten von den Söhnen Merari, Zecharia und Meschulam, von den Söhnen der Kehatiter. Also die Leviten haben jetzt eine besondere Aufgabe. Die sind ja sonst die Sänger, die Musiker. Und jetzt sind sie diejenigen, die hier am Bau beteiligt sind. Und die Leviten, alle waren kundig des Seitenspiels, waren über die Lastträger gesetzt und waren auch Aufseher über die Arbeiter bei jedem Werk. Einige der Leviten waren Schreiber, Amtleute und Torhüter. Also alle mit Seitenspiel, das heißt, die haben Zither gespielt, Harfe, Gitarre. Und haben aber gesagt, nee, also auch wenn wir auch diese Hände, wir sind uns nicht zu schade, das andere zu machen. Wir sitzen nicht nur da und musizieren, sondern wir helfen mit. Und die Leviten, das waren diejenigen mit den Priestern zusammen, die die Tora wieder ins Volk gebracht haben. Das ist damals unter Josaphat ganz bewusst eingeführt worden und dann auch später weitergemacht worden. Die Leviten waren diejenigen, die sich mit der Bibel auskannten. Diejenigen, die sich mit der Bibel auskennen, haben diese Aufsichtsfunktion. Und gucken, die Lastenträger. Was sagt Paulus dazu? Galater 6, 1. Jeder trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einander die Lasten tragen. Wir bringen die Lasten gemeinsam vors Kreuz und tragen miteinander, bis die Last wirklich abgelegt ist und bis das ganze Problem gelöst ist. Genau, die Aufseher eben, sie gucken im Rahmen der Schrift, ist alles schriftgemäß, was hier passiert. Weil wenn auf Treu und Glauben gehandelt wird, ist schon ganz gut. Kontrolle braucht es trotzdem in einer gewissen Weise. Also eine gewisse Verantwortung muss sein, es muss manchmal geguckt werden, aber nicht mit diesem, sondern, okay. Hast du dir schon überlegt, wie das mit der Schrift zusammenpasst? Okay, gut, passt. Machen wir weiter. Schreiber, diejenigen, die, das hat jetzt wieder mit den Steinen zu tun, die quasi aufschreiben, was haben wir gemacht, was hat Gott bei uns gewirkt. Amtleute, gewissermaßen diejenigen, die vorstehen. Also die gucken, okay, hat alles seinen ordentlichen Gang, denn auch bei Gott ist gewissermaßen ein Amt, bloß nicht wie bei deutschen Ämtern, dass es alles unendlich lange dauert. Also, unendlich lang und dann wird es nichts. Bei Gott dauert es manchmal lang und wird dann trotzdem was. Also, Strukturen sind bei Gott da. Das wollte ich damit sagen. Und Torhüter. Torhüter sind diejenigen, die darauf achten, kommen hier auch die Leute rein, die rein sollen. Das heißt jetzt nicht, dein Haarschnitt passt mir nicht, du kommst hier nicht rein. Sondern es heißt, pass auf mit deinem Lebensstil, dass dein Lebensstil das Evangelium widerspiegelt. Sonst kann ich dich nicht reinlassen zu deinem eigenen Gut. Und es muss gar nicht unbedingt sein, dass unsere Begrüßungsteams das machen müssen, sondern Türhüter bedeutet, Ich kann zum Beispiel, ich kann dich nicht zum Tisch des Herrn lassen, weil du diese Sünde noch in deinem Leben hast und du sie nicht am Kreuz beglichen hast. Oder weil du im Zwist lebst mit jemandem und das noch nicht beglichen hast. Geht noch weiter. Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Die sind am Renovieren. Und irgendwie machen sie halt vielleicht die Wand auf zum Allerheiligsten und Hilkia guckt rein, der Hohepriester, was ist das? Was liegt denn da neben der Bundeslade? War vielleicht verschüttet oder was auch immer. Oder man hat es weggeräumt vorher. Auf alle Fälle, er findet das Ding wieder. Das ist mitunter das Original, das Mose geschrieben hat. Von dem er in 5. Mose 31 sagt, das legt ihr neben die Bundeslade. Und von diesem Buch soll der König, das sagt, es steht schon in Kapitel 17 in 5. Mose, von diesem Buch soll der König eine Abschrift machen am ersten Tag seiner Amtszeit. Vielleicht bedeutet das auch, das Gesetz des Herrn, dass es die gesamte Tora ist, also die 5 Bücher Mose. Aber wenigstens das 5. Buch Mose, das unter Umständen noch einen Anhang von Josua bekommen hat, da ist man sich uneins, ob das Kapitel 34 von Mose prophetisch geschrieben worden ist oder von Josua. Aber das liegt dort drin und das findet er wieder und auf einmal, oh, nanu. Wenn wir aufräumen in der Gemeinde, finden wir alte Dinge wieder. Darum ist das hier beim Bibelabend so wichtig. Wir finden die alten Dinge wieder, wo wir Gottes Wort bei uns aufräumen lassen. Wir finden die alten Dinge wieder, die er früher mal hatte. Wir brauchen gar nichts Neues erfinden. Wir müssen nur die alten Dinge wiederfinden. Das ist das Einzige, was bei der Kirche immer wieder reformiert werden muss. Also, Martin Luther hat die Kirche reformiert und Karl Barth sagte, Ecclesia semper reformanda est, die Kirche muss immer reformiert werden. Und dann gibt es Leute, die sagen, halt, Moment, wir hatten eine Reformation, das reicht. Und das stimmt in einer gewissen Weise. Wir sind weggekommen von den alten Wegen, aber wir müssen immer wieder gucken, Buße tun, Buße tun, Buße tun, mein altes Leben wieder auf den Altar Gottes legen und das neue Leben Jesu leben. Das bedeutet Buße. Nicht die ganze Zeit in Sack und Asche rumlaufen. Und das ist das Alte wiederfinden, das Alte wieder hervorholen und dann sagen, okay, und das wenden wir jetzt an. Übrigens ist es dann nicht nur das Alte, sondern auch Neues, weil Jesus sagt, jeder Schriftgelehrte, der ein Kind des Reiches geworden ist, gleicht einem Hausvater, der aus dem Schatz Altes und Neues hervorholt. Also das Alte, Bekannte, aber auch Neues. Neues, das uns vorher nicht bewusst war. Schafan brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach, alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist und haben es denen gegeben, die bestellt sind bei den Arbeiten. Also Bericht tatsächlich auch mal an den König, es läuft alles gut. Und der Schreiber Schafan sagte dem König, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Warum? Weil er hört, was Gott dem Volk gebietet, was sie alles nicht tun sollen, was sie alles tun sollen. Und dann dachte er, oh, das haben wir alles gemacht. Und es betrifft ihn tief und er zerreißt seine Kleider. Kleider zerreißen ist im Orient ein Zeichen der Trauer. Und er sagt, wir sind zumindest eigentlich verloren, weil wir Gottes Gebote gebrochen haben. Und dann sagt er, jetzt müssen wir handeln. Jetzt müssen wir ran. Was machen wir jetzt? Und vor allem, weil, wenn es die ganze Tora steht, zweimal drin, in 3. Mose 26 und 5. Mose 28, 29, oder ist es halt nur 5. Mose. Aber da stehen diese Flüche drin, was alles passieren soll. Lest die mal durch. hat sich gewaschen. Ich könnte mir fast denken, dass es eher erstmal Kapitel 26 in 3. Mose war, weil es am Ende von 2. Chronik einen Hinweis gibt darauf. Aber auf alle Fälle, er hört das und sagt, oh nein, das ist der Fluch, den haben wir verdient. Und der König gebot Hilkia und Achiman, dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach, geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns in Brand ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und das alles taten, und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch. Es eilt. Müssen wir auch bei uns sagen, es eilt. Bei dem, was ich in meinem Leben tue, es eilt, dass ich wieder umkehre. Da ging Hilkia samt den anderen, die der König gesandt hatte, hin zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tokhats, des Sohnes Hachars, des Kleiderhüters, die in Jerusalem wohnte, im 2. Bezirk der Stadt, und sagten ihr dies. Wir haben eine Prophetin. Ganz selten, dass eine Frau so ein geistliches Amt in der Anführungszeichen innehat, weil Amt ist tatsächlich eigentlich König und Priester. Prophet dann auch noch auf eine gewisse Weise, aber halt nicht so. Und vor allem ist sie nicht Schriftprophet in dem Sinne, sie tritt hier einmal auf. Hulda und auch Deborah werden sehr gerne als Beispiel genommen. Guck mal, Gott beruft die Frauen, also können Frauen in den Predigerdienst. Das ist so ähnlich, als würde ich ein Foto von einem Vogel machen, der gerade die Flügel wieder eingeklappt hat. Und sagen, guck mal, Vögel können auch ohne Flügel ausgeklappt fliegen. Und mach aus dieser Ausnahme, also weil die meiste Zeit ist der Flügel draußen. Und manche Vögel klappen die Flügel nicht mal ganz zusammen, sondern die bleiben immer ausgebreitet. Und dann mache ich aus dieser Ausnahme etwas ganz Großes. Dann kann ich nochmal auf das Thema Heilung gehen. Ich habe mich in den letzten Jahren mit dem Thema beschäftigt, hat Gott mir aufs Herz gelegt. Ganz oft nehmen wir diese kleinen Beispiele. Paulus hat einen seiner Mitarbeiter in Troas, glaube ich, zurückgelassen, krank. Das heißt nicht, dass Paulus ihn nicht heilen konnte. Das heißt mitunter, Paulus hat für ihn gebetet und gewusst, mehr kann ich nicht machen, der bleibt jetzt hier und wird gesund. Oder man nimmt den Pfahl im Fleisch, den Paulus hatte, und da steht nichts von der Krankheit. Und man sagt dann, ah ja, Paulus war auch krank, Gott hat ihn nicht geheilt. Manchmal ist es also nicht Gottes Wille. Und aus dieser Ausnahme oder scheinbaren Ausnahme machen wir die Regel. Passiert auch in ganz vielen anderen Punkten. Ich mache aus der Ausnahme, die Gott irgendwo vorgelegt hat, die Regel. Und das soll ich nicht machen. Hulda und auch Deborah, die haben gesagt, okay, wir übernehmen das Amt jetzt. Also zu Huldas Zeiten waren auf alle Fälle andere Propheten da, Jeremia zum Beispiel. Und noch andere, aber die haben nicht unbedingt, also Jeremia war vielleicht unterwegs oder was auch immer. Und Deborah, die hat sich aber gesagt, keiner der Männer übernimmt, dann mache ich. Und beide haben aber nicht gesagt, wir ziehen durchs Land, wie es die anderen Propheten gemacht haben. Wir gehen hier hin und dorthin, sondern die Leute kommen zu ihnen. Die Frauen haben ihren Platz nicht verlassen. Das mag jetzt wieder chauvinistisch klingen für manche, aber es ist tatsächlich, die Frau hat ihren Platz. Und auch wenn sie eine geistliche Aufgabe hat, nimmt sie die Aufgabe an dem Platz wahr, den sie hat. Das heißt nicht, dass nicht sogar der hohe Priester, der eigentlich den Ephod hat und die lose Licht und Recht, mit denen er nach Gottes Willen fragen könnte, der kommt zu dieser Frau. Also das heißt nicht eben, dass der Große nicht zu der kleinen Frau hinkommen kann, aber das heißt, sie hat gesagt, ich kenne meinen Platz und ich spreng hier nicht alles auf, nur weil ich eine Aufgabe von Gott habe. ich weiß genau, was meine Aufgabe ist und zu gegebener Zeit kommt das, was Gott mir vorgelegt hat. Es gilt übrigens für manche Männer auch, die sagen, ich habe doch diese Berufung und wollen lospreschen, aber es ist die Zeit noch nicht da. Bleib erstmal auf dem Platz, den Gott dir vorgelegt hat. Und Hulda wird dadurch geehrt. Sie hat nie irgendwas Großes gemacht. Sie ist zu Hause geblieben, hat sich um den Haushalt gekümmert und ihrem Mann den Rücken freigehalten, dass der die Kleider hüten konnte, was auch immer das genau heißt, das kann ich nicht sagen. Und dann kamen die Leute zu ihr und dann konnte sie Gottes Wort weitergeben. Sie hat ihren Platz gekannt und eingehalten. Wenn sie woanders hingegangen wäre, hätte man sie mitunter gar nicht gefunden und sie wäre nicht in der Bibel aufgetaucht. Und dafür ist sie aber geehrt worden. Also bleiben wir an unserem Platz, den Gott uns gegeben hat, solange er uns an diesem Platz haben will. Ich habe vor ein paar Wochen auch noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema gesagt. Ich weiß bloß nicht mehr wann, müsst ihr nachhören. War irgendwann im letzten Jahr. Ja. Und sie sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner. Alle Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man dem König von Juda vorgelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Der Zorn brennt und wird nicht ausgelöscht. Das heißt, Gottes Zorn geht einmal komplett drüber. Was ist dieser Zorn? Das hatten wir im Königebuch. All die Sünden Manasses, bevor er sich bekehrt hat, die waren so schlimm und das Volk hat sich so tief reingekniet, dass Gott gesagt hat, das kann ich so nicht vergeben. Und darum musste das Volk am Ende die Verbannung. Wir kommen gleich drauf, es ist nicht unter Josia, weil er sich gedemütigt hat, aber ohne ihn geht es anders. Und das haben wir eben jetzt. Wir haben Jesus. Jesus schützt uns vor dem Fluch des Gesetzes. Aber sobald wir Jesus nicht mehr bei uns haben, Pech. Sobald ich mich von Jesus wegbewege, muss ich tatsächlich sagen, ja, dann trage ich den Fluch. Dann komme ich in die Verzweiflung hinein. Jesus streckt mir die Hand hin und sagt, komm doch wieder. Aber irgendwann, wenn ich ihm die Hand ausschlage, sagt er, kann ich auch nichts mehr für dich tun. Und dann müssen wir den Fluch erleiden. Ob das bei uns dann letztendlich bedeutet, dass wir verloren gehen, das liegt in Gottes Hand. Aber warum das Risiko eingehen? Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast. Also das, einmal was gelesen wurde und was sie jetzt gesagt hat. Dieses schlimme Urteil. Jetzt wird ihm gesagt, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner, und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Das, was dieser einzelne Mann gemacht hat, das ist für Gott genug, dass er das Unheil noch nicht schickt. Und Josia, Namensvetter Jesu, ich habe es am Anfang gesagt, Jesus ist Jehoshua, Josia ist Joshiahu, also da steckt der Name Gottes hinten dran. Jetzt habe ich es dann nämlich. Aber es ist beides vom selben Wort. Hat mit Grammatik ein bisschen was zu tun, aber heißt im Prinzip dasselbe. Solange wir an Jesus dran sind, weil sich Jesus vor Gott gedemütigt hat, und weil er nicht nur, weil Jesu Kleider sind nicht zerrissen worden, aber Jesu Körper ist gewissermaßen zerrissen worden, als er gegeißelt wurde. Da ist sein Rücken zu Hackfleisch gemacht worden. Und er ist zerrissen worden durch diese Trennung, die er von Gott hatte. Und letztlich, als er gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen, der ein Bild ist für Jesus. Da hat Jesus quasi seine Kleider zerrissen. So sehr hat sich Jesus gedemütigt bis in den Tod am Kreuz für uns. Und weil er das gemacht hat, kommt nun das: Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Solange ich in Jesus bin, sehe ich das Unheil nicht. Solange ich in Jesus bin, habe ich nicht den Fluch des Gesetzes, Galater 3,13, weil Jesus für mich zum Fluch geworden ist, sondern ich habe 3,14 dann den Segen Abrahams. Über den Segen Abrahams könnte man jetzt auch wieder stundenlang reden. Lass ich heute, ich will gleich noch fertig werden. Das Sandte, Vers 29 bin ich übrigens jetzt, Entschuldigung, irgendwann kriege ich es mal hin, dass ich die Verse weiter ordentlich sage, aber ansonsten halt mitlesen. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn. Und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester und Leviten und alles Volk, klein und groß, und es wurden vor ihren Augen gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Jetzt kommt die Bibel wieder zurück ins Volk. Und denen wird allen klar gemacht, das hat Gott so gesagt. Dafür sind diese Bibelabende sehr wichtig. Und dazu ist wichtig, dass ihr gerne noch mehr Leute dazu holt. Also anhören natürlich zu Hause, kein Problem, wenn es nicht anders geht, aber kommt gerne her. Das hat nochmal einen ganz anderen Charakter. Also wenn man zu Hause ist, irgendwie nur beim Spülen oder so hört, kommt her, setzt euch unter das Wort Gottes und hört dem Ganzen zu. Auch wenn ihr nicht alles mitbekommt, die Ausrede, die habe ich behandelt in meiner Predigt Anfang letzten Jahres, wie kann man da verhungern? Könnt ihr noch nachhören auf der Homepage oder halt bei YouTube genau den Titel eingeben, da findet ihr die Predigt auch. Und das Interessante ist eben, klein und groß, alle hören es, egal wer es ist. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnung und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wollte. Zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Jetzt wird das erneuert. In Jesus wird dieser Bund erneuert. Und das Schöne ist, in Jesus muss ich nicht sagen, ich muss das alles perfekt halten, sondern er hat alles perfekt gehalten. Solange ich in Jesus bin, stehe ich gerecht vor Gott. Wenn ich nicht mehr in Jesus bin, das kann dadurch passieren, dass ich sündige und mich ganz bewusst von ihm abwende und nicht Buße tue und wieder zurückkomme, oder dass ich abdrifte. Davor warnt der Hebräerbrief übrigens, ganz am Anfang des Buches. Der lohnt sich auch. Oder anhören, 3/4 Stunde ungefähr dauert es bei YouTube, Lutherbibel, Hebräerbrief. Andere Übersetzungen brauchen länger, macht nichts. Solange ich da drin bin, bleibe ich in dem Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, im Abendmahl. Darum finde ich das auch immer wieder so wichtig, dass wir es feiern. Und darum will ich es auch noch öfter machen im Bibelabend, weil das so wichtig ist. Wir sind gleich fertig. Und er ließ hinzutreten alle, die in Jerusalem und Benjamin waren. Und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle greulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Nächstes Mal kriegen wir mit, Josia ist gestorben. Vielleicht aus Dummheit zu früh. Jesus lebt. Jesus ist zwar gestorben, aber er ist wieder auferstanden und lebt in Ewigkeit. Und solange ich zu ihm gehöre, gilt dieser Bund des Friedens, dass ich nicht das Unheil sehen muss, das Gott vorhergesagt hat, sondern dass ich das Heil sehen darf, dass ich den Segen sehen darf, den Gott vorgibt. Und zwar nicht nur den Segen für Israel, sondern den Segen Abrahams. Da gehört ganz viel rein. Dazu gehören zum Beispiel Gottes Erlösernamen mit hinein, über die ich vor mittlerweile 2 Jahren in Knittling erzählt habe. Die sind immer noch auf deren Homepage nachzuhören. Geht daran. Macht das. Kniet euch da rein. Bleibt an Jesus und ihr werdet sehen, sein Bund bleibt bestehen. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in Josia ein Bild haben für dich und dass du uns diesen neuen Bund des Friedens gegeben hast. Dass wir sehen dürfen, das sind die Flüche, die uns erwarten würden. Aber du rettest uns. Und du baust deine Gemeinde wieder auf. Du reinigst deine Gemeinde. Du reinigst deinen Tempel. Auch wenn es uns wehtut. Aber es dient zu unserem Besten. Und wir danken dir dafür, dass du das nicht aufhören willst, sondern dass du damit anfängst, jetzt noch. Und auch später. Amen.